Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wie oft schauen Leute Geschichtsdokus? Und da gucken die dann auch recht interessiert zu, weil das findet ja irgendwo anders statt. Aber wenn man mit einmal feststellt, oh, das ist bei mir vor der Haustür, das hat möglicherweise mit meiner eigenen Familiengeschichte zu tun, dann wird es irgendwie mit einmal ein bisschen unangenehm.
Die Leute haben jetzt natürlich Angst, dass sie noch haftbar gemacht werden von der Bevölkerung für die Taten, die Uropa oder Opa da vielleicht mit involviert war. Da bin ich als Bürgermeister dann aber auch so, da muss ich mich schützen vor meiner Bevölkerung stellen hier und sagen, das kann es nicht sein.
Es wäre sehr schön, wenn die Menschen hier sich auch mal mit dem auseinandersetzen würden, was die Polen unter den Nationalsozialisten erleiden mussten. Dass uns das alles bis heute sehr stark prägt, persönlich, aber auch als Nation. Und besonders glücklich würde es uns machen bei denen, die hier Freunde geworden sind.
Für viele ist der Nationalsozialismus Geschichte. Und doch wirkt er bis heute weiter. In Familien, in der Gesellschaft und auch in den Orten, in denen wir leben. Mehr als 80 Jahre nach Kriegsende wollen viele jüngere Menschen den Mantel des jahrzehntelangen Schweigens lüften. Was da alles hervorkommt, ist oft schwer zu ertragen. So wie in Hohengüstow, einem kleinen Dorf in der Uckermark. 1942 wurde dort ein polnischer Zwangsarbeiter erhängt, weil er angeblich eine Liebschaft hatte mit einem Dorfmädchen. Diese Fälle gibt es in Deutschland überall. Und nicht nur in Hohengüstow tun sich einige schwer mit der Aufarbeitung. Wie also umgehen mit diesem sensiblen und immer noch hochemotionalen Thema? Was macht das mit der Dorfgemeinschaft? Und warum machen Erfahrungen in der DDR alles noch mal komplizierter? Mit diesen Fragen war ich im Dorf unterwegs. Nicht länger verdrängen, wie Hohengüstow sich der NS-Vergangenheit stellt. Unser Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt sie Melanie Longerich. Wer nach Hohengüstow will, braucht ein Auto oder den Bus. 20 Minuten dauert die Fahrt von der Kreisstadt Prenzlau, dem Verwaltungssitz des Landkreises Uckermark, im Norden Brandenburgs. Baumalleen, endloser Abendhimmel, auf den Feldern und Seen Reste von Eis und Schnee. Immer entlang der Bundesstraße B198 Richtung Schwedt und Angermünde.
Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Ist hier die Feuerwehr von Hohengüstow oder ist das eine weiter?
Einmal weiter.
Okay, danke schön.
Etwas mehr als 300 Menschen leben in Hohengüstow. Der Ort liegt etwa 100 Kilometer östlich von Berlin. Bis zur polnischen Grenze sind es etwa 30 Kilometer. An der Haltestelle bei der Feuerwehr bin ich verabredet mit Sarah Granke. Sie ist 33 Jahre alt und kommt von hier, zog aber schon vor vielen Jahren zum Studium weg. Heute arbeitet sie als Historikerin an einer Gedenkstätte in Hamburg und beschäftigt sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. In ihrer alten Heimat Hohengüstow hat sie dafür gesorgt, dass man nach über 80 Jahren über eines dieser Verbrechen anfängt zu sprechen. Sarah wartet schon. Kurze dunkle Haare, Seitenscheitel, Brille, roter Schal.
Hallo, herzlich willkommen in Hohengüstow,
ja,
in der Uckermark.
Ja, freut mich.
Ja, ebenfalls. Wollen wir eine kleine Dorfrunde drehen?
Auf jeden Fall, das würde mich sehr freuen. Danke.
Sarah Granke will mit mir durch ihr Dorf spazieren, bis runter zum See. Da steht seit kurzem ein Gedenkstein. In Hohengüstow wurde im Dezember 1942 ein polnischer Zwangsarbeiter erhängt, weil er ein Liebesverhältnis mit einem Dorfmädchen gehabt haben soll. Den sogenannten Kontakt mit Fremdvölkischen hatten die Nazis strikt verboten. Überall in Deutschland gibt es diese Fälle. Tausende. Sarah Granke deutet auf den langgezogenen Bau mit hohen roten Türen.
Hier haben wir gleich die Feuerwache. Ich habe meine ganze Jugend da verbracht und war da immer mit sehr viel Herzblut mit dabei, muss ich sagen. Ich war sehr stolz, dass ich mit, ich glaube, 11 oder 12 die beste Schlauchwicklerin in der Uckermark geworden bin.
Auf der anderen Seite ist direkt eine Kirche. Davor ist ein unbewohntes Haus. Da ist nichts mehr, alles ein bisschen verwittert.
Genau, die Kirchengemeinde ist natürlich relativ klein geworden. Und es gab auch mal hinter der Kirche so einen Tante-Emma-Laden, der ist aber heute leider auch nicht mehr da.
Opa.
Das ist meine Schwester.
Ach so, okay.
Man kennt natürlich total viele. Meine Eltern wohnen hier, meine Oma. Also eigentlich meine ganze Familie wohnt hier tatsächlich im Umkreis von vielleicht 5-6 Kilometern, muss man sagen. Ich glaube, wo ich hier aufgewachsen bin, ich fand Tungistu war mal das schönste Dorf der Welt. Also wir laufen ja jetzt auch hier runter zum Dorfsee, wo dann auch dieser Gedenkstein ist. Das ist einfach sehr, sehr schön. In dem Gebäude, das war früher aber tatsächlich die Schnitterkaserne, wo auch unter anderem Zwangsarbeiter untergebracht waren.
Sarah deutet auf einen weißen Flachbau. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs arbeiteten über 13 Millionen zivile ZwangsarbeiterInnen im Deutschen Reich. Zwangsverpflichtet, oft verschleppt. Aus den von den Deutschen besetzten und kontrollierten Gebieten. Die deutschen Männer waren im Krieg, die Industrie, aber auch die Landwirte wie in Hohengüstow brauchten dringend Arbeitskräfte.
Da waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Zwangsarbeiter aus Polen, aus der Ukraine, aber auch aus Frankreich. Kriegsgefangene waren eingesetzt.
Also Zwangsarbeit ist quasi mitten im Dorf gewesen, das konnte jeder wissen.
Ja, also Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen gab es während der NS-Zeit in jedem kleinen Ort. Also da ist Hohengüstow jetzt überhaupt nichts Besonderes, sondern das war, was für die deutsche Bevölkerung irgendwie auch normal ist.
Wir laufen durch das stille Dorf. Der Wind treibt Schneeflocken mit. Eine Laterne klappert.
Wind ist hier immer in der Uckermark, deswegen gibt es hier auch so viele Windräder. Also
stimmt.
Also hier auf der linken Seite tatsächlich, das war der Hof, wo unter anderem das Dorfmädchen gearbeitet hat mit dem polnischen Zwangsarbeiter, der dann erhängt wurde.
Das hier mit dem Fachwerkhaus,
genau,
das flache Haus.
Genau, und dahinter ist noch so ein relativ großes Gelände. Da gab es auch immer noch mehr Scheunen, die sind mittlerweile aber abgetragen worden. Und auch ein Cousin von mir.
Da war was los.
Man kennt sich. Auf jeden Fall dieses Gelände ist, wo dieser Bauer Horn, wie er hieß, gelebt hat. Das war der Ortsbauernführer.
Karl Horn, der Ortsbauernführer, vertrat im Nationalsozialismus die Interessen der Bauern im Dorf. Er hatte dafür gesorgt, dass das Liebesverhältnis zwischen dem polnischen Zwangsarbeiter und dem Dorfmädchen Konsequenzen hatte. So jedenfalls erzählten das Sarah viele Ältere im Dorf. Belegt ist das nicht. Überhaupt hat sie in den Archiven wenig zu dem gewaltsamen Tod des Polen gefunden, noch nicht mal seinen Namen. Sarah Granke erfuhr von dem Mord eher nebenbei.
Schon vor 15 Jahren hatte mir meine damalige Tante Lotte immer gesagt, also der Bauer Horn, der, wie sie immer meinte, der war nicht so sauber. Und vor dem hatten sie jedenfalls, also meine Urgroßeltern, eher Angst gehabt, weil sozusagen er mit mehreren anderen durch die Ortschaft gelaufen ist und geschaut hat, essen die Zwangsarbeiterinnen an einem anderen Tisch oder nicht.
Damals war Sarah noch im Gymnasium in Prenzlau und recherchierte für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zum Thema NS-Zwangsarbeit in der Region. Die Erzählung hallte nach. Ein paar Jahre später, als sie längst Historikerin war, begann sie mit tiefergehenden Recherchen. Als dann bei den Landtagswahlen in Brandenburg 2019 die AfD mit 24,5% der Wählerstimmen zweitstärkste Kraft wurde, sei das für sie eine zusätzliche Motivation gewesen, erzählt sie. Die AfD, deren führende Köpfe den Nationalsozialismus als, Zitat, Fliegenschiss in der Geschichte bezeichnen und bei der Erinnerungskultur eine Wende um 180 Grad fordern. Noch dazu lebt Hannes Gnauk im Dorf, der für die AfD dann in den Bundestag zog. Einer von hier, einer wie wir, war sein Wahlkampfslogan gewesen. Sarah, die auch von hier ist, war wütend und erschrocken zugleich und wollte dem etwas entgegensetzen. Sie bat Bürgermeister Peter Gerhardt um Hilfe. Er fand einen Eintrag zu der Hinrichtung in der Dorfchronik.
Der Wortlaut ist, auf Veranlassung der Gestapo wurde ein Pole zwischen zwei Bäumen am Dorfsee erhängt. Da muss man aber natürlich auch sagen, ja, hier im Dorf gab es keine Gestapo. Es ist ein kleines Dorf in der Uckermark. Das heißt, Leute hier von vor Ort müssen das verraten haben.
Während der Zwangsarbeiter mit dem Tod bestraft wurde, kam das 17-jährige Dorfmädchen, das noch dazu schwanger war, nach der Geburt ihres Kindes ins Konzentrationslager Ravensbrück. Ihr Kind wuchs bei den Großeltern in Hohengüstow auf, lebt aber schon lange nicht mehr hier.
Also sehr häufig wurde über diese Fälle einfach auch geschwiegen. Also die Frauen, wenn sie dann überlebt hatten, die haben sich meistens total geschämt. Für die Kinder sehr häufig eben auch. Also ich kenne Fälle, wo eben gesagt wurde, dass die Kinder sich auch gar nicht getraut haben, mit den Eltern oder mit der Mutter gerade auch darüber zu sprechen. Und das ist natürlich eine total schwierige Sache. Und gerade heute ist es eben auch so, auch die Kinder, die heute noch leben, ich meine, die Kinder haben heute auch wirklich fast niemanden mehr, den sie wirklich fragen können. Ne? Also die Mütter haben häufig diese Geschichten dann auch mit in den Tod genommen. Die Väter sind umgebracht worden. Und darüber schwebt natürlich auch immer diese Frage, stimmte das überhaupt?
Der Vorwurf einer Liebschaft habe schon ausgereicht, um die Bestrafungsmaschinerie der Nazis auszulösen. Auch in Hohengüstow ist nicht klar, ob die Geschichte sich wirklich exakt so zugetragen hat. Aber auch wenn nicht, ein Mensch wurde ermordet. Und die Mehrheitsgesellschaft muss die Verantwortung tragen.
Ich ärgere mich immer wieder, ich bin 15 Jahre zu spät, mindestens. Also vor 15 Jahren hätte ich sicherlich noch mit vielen Leuten hier auch vor Ort sprechen können. Was tatsächlich gut ist, ist zumindest jetzt in den letzten anderthalb Jahren habe ich noch mal stärker eben nachgefragt. Und das ist natürlich schön, weil ich komme von hier, ich kenne viele Leute hatte da noch mal sehr schöne Gespräche.
Ein letztes Haus, ein Weg mit alten Betonplatten. Der Dorfsee schimmert in der Dunkelheit. Am Ufer ein flacher Feldstein, beleuchtet von einem roten Grablicht mit weißem Adler. Der Präsident eines Opferverbandes für polnische Zwangsarbeitende hatte es dort bei der Einweihung aufgestellt. Die Inschrift auf Deutsch und Polnisch erinnert an den namenlosen Polen und an die junge Frau.
Ist das die Stelle gewesen?
Es heißt zwischen zwei Bäumen oder zwischen zwei Weiden, wo exakt dieser Ort war. Ist nicht überliefert.
Aber wie lief das dann ab?
Also ich kann das für Hohengüstow nicht so zu 100% sagen, weil da einfach die Überlieferung total schlecht ist. Aber wir können das aus anderen Fällen sagen. Es gibt ein Foto, was überliefert ist aus der Oberpfalz in Bayern, was damals von der Gestapo mit aufgenommen wurde, wo man eben auch sieht, Männer und Frauen stehen da, Zwangsarbeitende. Hier im Dorf, jedenfalls das, was mir gesagt wurde und wird, ist, dass aus dem Dorf Leute zu Hause sein mussten in ihren Wohnungen. Wir wissen aber aus anderen Fällen, dass zum Beispiel der Bürgermeister auch mit dabei war, dass der Landrat mit dabei war, dass sozusagen die Wichtigen der Ortschaft und der Umgebung mit dabei waren.
Ein kleiner Stein gegen das Vergessen. Dafür, dass der steht, hat Sarah Granke viel Unterstützung bekommen. Vom Juristen Kamil Majczak, der von Berlin aus für die Rechte von Überlebenden des NS-Terrors kämpft, von polnischen Opferorganisationen, aber auch von der jungen Gemeinde Angermünde, die sich mit nationalsozialistischen Verbrechen in der Uckermark beschäftigt. Im Dorf selbst stieß sie dagegen auch auf Skepsis.
Aber es ist so ein kleiner Stein, also es tut keinem weh.
Nee, und ich meine, man sieht ja auch, es ist sozusagen sehr abgerückt. Also es ist gut, es ist da, ne? Es steht da, das ist zumindest was. Das ist jetzt hier keine vielbefahrene Straße, aber nichtsdestotrotz, Leute gehen hier spazieren, Leute fahren hier gerade im Sommer mit dem Fahrrad irgendwo hin.
So richtig weiß Sarah Granke selbst nicht, wer sich am Gedenkstein stört. Oft bekommt sie es auch nur von Hörensagen mit. Sie ist von hier. Und doch hat sie das Dorf verlassen. Sie kennt sich mit dem Thema Zwangsarbeit und deren Folgen extrem gut aus. Sie schreibt derzeit ihre Doktorarbeit darüber, macht weite Reisen, um an Hochschulen Vorträge zu halten. Nur im Dorf will es kaum jemand hören.
Ich habe so viel lesen und wissen müssen, um zu begreifen, was hier passiert ist. Dass es auch nicht besonders einfach ist, glaube ich, für Leute. Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch, das war ganz nett. Ich musste darüber ein bisschen schmunzeln, wo mir gesagt wurde, ja, aber wenn wir uns jetzt mit der NS-Zeit beschäftigen, dann müssten wir uns ja auch mit der DDR-Zeit beschäftigen.
Ja, ja.
Genau. Das wäre doch gut. Ja, oder wenn man sich auch irgendwie so überlegt, wie oft schauen Leute Geschichtsdokus und da gucken die dann auch recht interessiert zu, weil das findet ja irgendwo anders statt. Aber wenn man mit einmal feststellt, oh, das ist bei mir vor der Haustür, das hat möglicherweise mit meiner eigenen Familiengeschichte zu tun, dann wird es irgendwie mit einmal ein bisschen unangenehm und dann müsste man ja ein bisschen mehr nachfragen und ein bisschen mehr nachdenken. Und das scheuen halt irgendwie viele Leute.
Johanna Grawunda war 10 Jahre alt, als der polnische Zwangsarbeiter am Dorfsee erhängt wurde. Ihre Cousine, die mittlerweile verstorben ist, war das Mädchen, das mit ihm eine Liebschaft gehabt haben soll. Heute ist Johanna Grawunda mit 91 Jahren die Dorfälteste und eine der wenigen, die sich noch erinnert.
Guten Tag, kommen Sie rein.
Danke.
Sie lebt auf einem kleinen Hof mitten im Dorf mit ihrer 70-jährigen Tochter Doris, die sie pflegt. Ihr Enkel Cornell wohnt direkt gegenüber.
Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet.
Johanna Grawunda sitzt kerzengerade auf der beigen Couch, ihre weißen, welligen Haare sorgfältig frisiert. Die braunen Augen glänzen wach. Fremde kommen nicht so oft ins Dorf.
Da gab es ja welche, die im Kuhstall gearbeitet haben, nicht? Die haben dann doch.
Schon ihre Großeltern haben hier im Dorf gewohnt, in diesem Haus. Johannas ganze Verwandtschaft wohnte hier, auch die Cousine.
Können Sie sich daran erinnern, wie dann das Dorf mit ihrer Cousine umgegangen ist?
Na, nicht so sehr gut. Da hat sich gar keiner getraut, was zu denn hier. Wir hatten ja richtige Nazis, nicht? Und da mussten ja auch damals vom Schulzenhof so und so viele Leute in der Partei, nicht? Und mein Vater war ja auch in das DAP, musste der ja auch reingehen, weil er von dem Betrieb aus. Und das wäre ihm dann bald zum Verhängnis geworden, wie der Umsturz war. Dann haben sie gewusst, der ist ja auch in der Nazi-Partei gewesen. Und dann haben sie ihn abgeführt, die Russen. Und die hätten ihn auch erhängt. Aber weil er so gut mit den Polen sich verstanden hat, die hier bei uns gearbeitet haben, durften wir ja praktisch auch nicht mit denen sprechen. Aber wir haben das ja trotzdem heimlich gemacht. Und die sind dann gegangen und haben sich stark gemacht dafür, dass mein Vater nicht erhängt wurde. Ja, das war schon eine ganz schlimme Zeit.
Als die Rotarmisten im April 1945 auch nach Hohengüstow kamen, war Johanna Grawunda 13, ihre Schwester Friedchen 16 Jahre alt. Stramme Nationalsozialisten wie der NS-Ortsbauernführer hatten sich längst davon gemacht. Stattdessen kamen sowjetische Soldaten und waren gefürchtet. Wie auch schon beim deutschen Vormarsch in der Sowjetunion kam es in dieser Anfangszeit zu zahllosen Fällen von Vergewaltigungen.
Es wurde auch darüber gesprochen, später, viel, viel später, ich war vielleicht jugendlich, dass auch die Schwester von meiner Mutter, die große Schwester, auch vergewaltigt wurde. Solche Sachen sind ja auch passiert.
Opa, der hat gesagt, wir müssen, das war ja im Frühjahr, und da wurden ja Kartoffeln gepflanzt und die mussten ja bearbeitet werden. Und dann hat er sich Tante Friedchen und dann noch, was früher mal die Wirtschafterin war vom Gut, und da ist er mit denen Feld gegangen. Ja, da kamen so eine Soldaten auf Pferd geritten und dann haben sie Tante Friedchen mit 3 Mann vergewaltigt, die Russen. Durfte man aber auch nicht erzählen.
Nee.
Sie waren ja unser Befreier.
Enkel Cornel Koppermann hört den nüchternen Beschreibungen der schrecklichen Ereignisse seiner Oma zu. Er, Mitte 40, mit kurz rasierten Haaren und schwarzen Klamotten, sportlicher Typ, hat erst davon erfahren, als die Diskussion im Dorf um den Gedenkstein begann, also vor knapp 2 Jahren.
Jetzt sind die Schichten, die brechen mir jetzt ja noch das Herz, weil das sind ja Verwandte von mir, das ist ja meine Oma, ihre Schwester, die lebt ja auch noch, wie, 94 mittlerweile, 93? Noch, ne?
94
oder 94 jetzt geworden. Wo du sagst, da habe ich nie was von gehört. Und ich war immer in den Ferien hier, immer am Wochenende hier, überwiegend.
Ja, ist aber das ich an denke uns vorbeigegangen. Ja, Cornel, aber ich denke mal, in deinem Alter, und da hat man da nicht mehr drüber gesprochen.
Nee.
Nicht, dass man das nicht vergessen hat, so nicht, aber das hat man einfach nicht mal für wichtig gehalten, den Enkelkindern das zu erzählen.
Reden Sie da viel drüber? Also hat das
jetzt erst, durch den Stein. Dadurch, dass das aufgekommen ist.
Ich persönlich finde das schön oder gut, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
Das ist das
Wichtigste. Hat ja Mutti auch gesagt, dass das nochmal auf den Tisch kommt.
Darüber redet.
Und dass das nicht in Vergessenheit gerät.
Nach der NS-Zeit mussten und konnten in Hohengüstow die Familien von Opfern und Tätern zusammen weiterleben. Alle hatten genug zu tun mit der Gegenwart. Mit der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone im Herbst 1945 wurden die 2 großen Güter enteignet und zerschlagen. Später begann die Kollektivierung. Doch jetzt ist die Vergangenheit auf einmal wieder da. Wer war Täter? Mitläufer bei den Nazis? Wer hatte zu leiden? Alte Freundschaften werden auf einmal hinterfragt.
Da gibt es ja eine Enkeltochter, die ist so alt wie ich. Da gibt es Fotos, wir sind beide mit Puppenwagen hier, ne, durch die Gegend. Ich würde sie ja niemals fragen danach.
Warum können Sie das nicht?
Darüber mache ich mir schon seitdem schon Gedanken. Ich glaube, ich könnte sie fragen. Ich glaube nicht, dass die mir den übel nimmt.
War jetzt der Gedenkstein Anlass, dass man im Dorf über das Thema spricht?
Das kann ich nicht beurteilen, weil es passiert ja hier nicht mehr so viel. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, so wie beim Feuerwehrball oder so, sprechen wir über sowas nicht.
Da wird darüber nicht gesprochen. Also ich sag mal, das ist Zwiegespalten. Die eine Hälfte so und die andere Hälfte so, würde ich jetzt mal behaupten. Meine Generation oder meine Feuerwehrkameraden sind doch alle, die reden da auch nicht drüber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das Interesse wird nicht da sein.
Da hat man andere Themen und wenn man das Thema so ein bisschen anschneiden will, dann wird das abgeblockt. Ach, ich bin politisch neutral, so wird das bezeichnet.
Politisch neutral, das höre ich immer wieder, wenn man mit mir über das Thema nicht sprechen möchte. Auf der Dorfstraße, bei der Feuerwehr. Aber ist es schon politisch, an die Verbrechen der NS-Zeit zu erinnern? Enkel Cornell kann das schon verstehen. Erst Nationalsozialismus, dann DDR und dann BRD. Drei Systeme, viel für ein Menschenleben.
So dass manch einer gar keine Chance hatte zu sagen, ich möchte denn doch neutral bleiben. Das gab's doch gar nicht. Wir haben heute eine Meinungsfreiheit. Ich kann sagen, was ich möchte.
Die Freiheit also, sich nicht zu positionieren, zumindest nicht vor einem Mikrofon. Und das auch zu akzeptieren, weil man eben miteinander klarkommen muss, in so einem kleinen Dorf. Der Enkel von Johanna Gravunda ist Innendekorateur und hat lange im Westen gearbeitet. Heimisch aber ist er nie geworden. Deshalb ist er vor einem Jahr auch zurückgekommen.
Weil es hier Heimat ist.
Und was ist da Heimat?
Da, wo mein Herz ist. Das war immer hier, immer Bezugpunkt, egal wann.
Es ist unmöglich, in Hohengüstow jemanden zu finden, der mit mir darüber sprechen möchte, warum sich einige im Dorf schwer damit tun, dass nun am See ein Gedenkstein an ein NS-Verbrechen erinnert. Deshalb habe ich einen Termin beim Ortsvorsteher Peter Kollert und dem Bürgermeister Peter Gerhard. Auch sie wollten erst nicht mit mir reden. Die Presse könne vieles verdrehen. Die Erfahrung habe man hier gemacht, sagt Peter Gerhard im Vorgespräch am Telefon. Er will sich nicht in die rechte Ecke stellen lassen. Auf den ersten Blick liegt die Vermutung nah. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauk, der im Dorf wohnt, ist Vorsitzender der Jungen Alternative, die gerade vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Er sitzt auch in der Gemeindevertretung. Hannes Gnauk selbst wollte sich dazu nicht äußern. Eine schriftliche Anfrage blieb bis heute unbeantwortet. Im Dorf wird gemunkelt, er sei der eigentliche Grund, warum den Gedenkstein viele nicht wollten. Jedenfalls hält das Peter Gerhard alles für Quatsch und will deshalb doch reden. Nun warte ich im Vorraum des Gemeindehauses. Ortsvorsteher Peter Kollert ist schon da. Seit vielen Jahren ist der Rentner mit Käppi für alle Belange der Gemeinde zuständig. Ehrenamtlich.
Hallo, Herr Kollert.
Kommen Sie rein.
Ja?
Jo.
Ein Besprechungsraum mit Tisch aus dunklem Holzfurnier. Kein Schnickschnack. Wir warten auf Peter Gerhard. Seit der Kommunalwahl 2019 ist der gebürtige Hohengüstower ehrenamtlicher Bürgermeister von Uckerfelde.
Setzen Sie sich hin.
Peter Gerhard steht plötzlich im Raum. Graue kurze Haare, Fließjacke, Jeans, der energetische Typ. Seine Eltern waren zu DDR-Zeiten die Dorfschullehrer hier, haben die vielen Kulturveranstaltungen organisiert.
Es gab eine Kneipe, wir hatten einen Bäcker und wir hatten eine Konsumverkaufsstelle. War alles da.
War alles da. Also das heißt, es war viel einfacher, sich damals noch auch zu treffen.
Ja, ja.
Und mit der Wende kamen dann die Veränderungen?
Ja, die Veränderung kam eigentlich vorher schon so ein bisschen. Dann wurde ja die LPG, die wurden ja auch zusammengeschlossen noch weiter. Dann gab es ja erwiesen die Kooperative.
Also jetzt ist auch noch Landwirtschaft da, aber längst nicht mehr so viel,
längst nicht mehr so viel. Wenn man sieht, dass ein so ein Betrieb wie Hohengüstow beispielsweise, der hat noch eine eigene Landwirtschaft, da sind 3 Leute angestellt. Da haben früher 40 gearbeitet und mehr. Ne? Also ist schon anders geworden.
Und wo arbeiten die Leute heute?
Heute sind sie eben verteilt in ganzen Uckermark. Ob sie in Prenzlau, nach Schwedt oder Umgebung. Ich selber zum Beispiel war 15 Jahre in Berlin, bin immer gependelt.
Wenn ich jetzt heute in das Dorf komme, komme ich in ein relativ leeres Dorf.
Ich sage mal, dadurch, dass wir im Dorf auch wieder sehr viel jungen Zuwachs haben, sind die natürlich alle außerhalb unterwegs. Die Kinder sind in den Schulen. Wir haben keine eigene Schule mehr. Wir haben aber einen eigenen Kindergarten. Und dadurch erscheint das Dorf tagsüber sehr leer.
Und wie verbindet man dann die Menschen?
Das ist sehr schwer, die Leute heute zusammenzukriegen. Wir versuchen das, gerade in Hohengüstow gibt es so eine Volkssolidaritätsgruppe, wo unsere Rentner sich treffen. Allerdings ist diese Truppe innerhalb von einem guten Jahr um 13 oder 14 Leute geschrumpft.
Gestorben.
Ja, und gibt aber auch ältere Bürger, die jetzt den Ort verlassen und in größere Orte ziehen, weil da die Pflege einfach anders ist.
Auf der anderen Seite habe ich heute auch gehört, es wird auch wieder Bauland ausgewiesen, das heißt für Menschen, die zurückziehen.
Also wir sind jetzt so weit, dass wir hoffen, dass in diesem Jahr Bauland verkauft werden kann. Und die jungen Leute sind ja auch alle mobil. Die setzen ein Auto und fahren los.
Peter Gerhardt ist schon lange politisch aktiv, war zu DDR-Zeiten auch eine Zeit lang in der SED. Da mache er keinen Hehl draus, sagt er. Aber man habe ihn lange vor der Wende dort entfernt. Es gab politische Meinungsverschiedenheiten.
Ich werde mich nicht mit meiner Meinung anderen unterordnen. Ich habe meine Meinung und die werde ich vertreten. Und deswegen bin ich auch jetzt 2019 als freier Vertreter angetreten. Für die Gemeindevertretung auch und für das Amt als Bürgermeister. Und ich würde mich auch nie einer Vereinigung anschließen.
So wie Peter Gerhardt sehen das viele im Gemeinderat. 10 Mitglieder hat der und besteht vor allem aus lokalen Wählergruppen. In Hohengüstow wurde der parteilose Gerhardt 2019 mit über 80% der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Er ist ständiger Gast an den Gartenzäunen seiner Gemeinde. In Hohengüstow ist der Gedenkstein immer noch Thema.
Du wirst immer 1, 2 haben, die trauen sich, den Mund aufzumachen. Die sagen dir das im Gesicht. Was hast du denn da für Scheiße gebaut?
Was steckt dahinter? Warum wollen
das
manche
sagen,
nicht?
Na, was soll der Quatsch? Das ist 80 Jahre her. Wir leben heute und nicht vor 80 Jahren. Was soll der Quatsch?
Peter Gerhardt und Ortsvorsteher Peter Kollat haben erst von der Ermordung des polnischen Zwangsarbeiters gehört, als Sarah Granke ihnen davon erzählte.
Und wir waren beide eigentlich zu 100% einer Meinung, ja. Das werden wir tun. Wir werden das, was damals passiert ist, gedenken. Den Stein hat der Dorfvorsteher besorgt. Die Gemeindearbeiter haben den Platz dann hergerichtet. Wir haben dafür aber vorher einen Beschluss in der Gemeindevertretung eingebracht. Es sind ja Mittel der Gemeinde, die kann ja nicht einen Ort für sich entscheiden. Es waren alle dafür, dass wir das weiter verfolgen.
Einstimmigkeit in der Gemeindevertretung über die Errichtung eines Gedenksteins. Das ist dem Bürgermeister wichtig zu betonen. Aber danach ging der Streit erst richtig los.
Ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die dort in unmittelbarer Nähe wohnen. Die sich 1996 dort ein Haus gebaut haben, mit einem Blick aus der Wohnstube frei zum See rüber. Und jetzt gucken sie aus der Stube und sehen einen Gedenkstein stehen.
Aber der ist ja mini.
Der Stein ist noch mini, ist richtig. Überzeugt haben wir sie sicherlich nicht gekriegt mit dem Stein, aber eine Akzeptanz haben wir herbeigeführt. Mit einmal hieß es dann, da sollen auch noch große Gedenktafeln aufgestellt werden. Jetzt sage ich mal Abmessung 1,50 Meter hoch und 1 Meter breit. Und dagegen haben wir uns dann verwehrt, haben gesagt, bei einem Wohngebäude in unmittelbarer Nähe werden wir das nicht tun.
Weil?
Weil genau dann das Plakat mit einem Galgen, mit einer erhängten Person, ist ja richtig, das war ja der Tatbestand. Den möchte ich aber nicht sehen, wenn ich aus meinem Wohnraumfenster gucke.
Das ist ganz die schwer. Infotafel, die sich die Historikerin Sarah Granke gemeinsam mit den polnischen Opferverbänden neben dem Gedenkstein gewünscht hätte, beinhaltete neben einem Text auch eine Zeichnung von der Hinrichtung. Stattdessen sollte das Plakat im Infokasten vor dem Gemeindehaus hängen, wenn Platz ist. Gerade scheint kein Platz zu sein. Wird Erinnern nur dann toleriert, wenn das die persönliche Komfortzone nicht berührt? Peter Gerhardt geht es um Verantwortung, auch als Bürgermeister für die Nachkommen von Verfolgten und Tätern.
Und die Leute haben jetzt natürlich Angst, dass sie noch bestraft werden, haftbar gemacht werden von der Bevölkerung für die Taten, die Uropa oder Opa da vielleicht mit involviert war. Da bin ich als Bürgermeister dann aber auch so, da muss ich mich schützen vor meiner Bevölkerung stellen hier und sagen, das kann es nicht sein.
Irgendwas muss man jetzt tun, damit die Leute ins Gespräch kommen. Man hat jetzt quasi die Wunde aufgemacht und dann gibt es nicht irgendwas, wo das hinkommt.
Das muss ich alles setzen und irgendwann sollte auch Schluss sein.
Jürgen Theil ist Geschichtslehrer am Christa- und Peter-Scherpf-Gymnasium in Prenzlau. Außerdem ist er Vorsitzender des dortigen Geschichtsvereins und sitzt seit der Wende als Parteiloser in der Stadtverordnetenversammlung. Kinder und Jugendliche für Geschichte zu begeistern, ist sein Ding. Seit vielen Jahren nimmt er mit seinen Schülerinnen und Schülern sehr erfolgreich am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil. Es gibt wohl keinen, der die Geschichte der Region besser kennt als er. Ich bin mit ihm im obersten Stockwerk der Schule verabredet und habe mich dazu noch gründlich verlaufen.
Ich war bei dem ersten Gebäude. Ich habe mir jetzt auch noch angeguckt.
Ja, nicht so schlimm. Nö. Ja, jetzt, wie gesagt, Sie sind hier in der Landarm- und Korrigentenanstalt.
Also, was ist eine Anstalt?
Die Landarmen- und Korrigentenanstalt.
Okay. Jürgen Theil, graue, kurze Haare, circa Ende 50, Jeans, läuft stramm Schrittes voraus in Richtung Lehrerzimmer. Während ich versuche, wieder zu Atem zu kommen, ist Teil auch schon da. Entspanntes Chaos.
Okay, hier sieht es weniger nach 19. Jahrhundert aus.
Ja, hier soll es früher sein. Nicht ganz so aufgeräumt.
Alles gut.
Teil geht zur Kochzeile, sucht nach sauberen Tassen. Er war auch mal der Geschichtslehrer von Sarah Granke. Hat sie darin bestärkt, sich mit NS-Zwangsarbeit in der Region zu befassen. Und sie dann beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten angemeldet. Sie gewann.
1944 waren es, glaube ich, 17.000 Zwangsarbeiter, die hier im Altkreis Prenzlau tätig waren. Viele in der Landwirtschaft natürlich, aber auch in der Rüstungsproduktion. Und überall gab es auch natürlich solche Vorfälle wie jetzt in Hohengüstow, dass es da Liebesgeschichten gab.
Warum ist das schwierig in einer Zeit wie heute, wo viele Unternehmen ihre Firmengeschichte auch in der NS-Zeit aufarbeiten, wo das Auswärtige Amt solche Studien erstellt? Warum ist das noch ein Problem?
Ja, das liegt daran, dass Familien da verbunden sind. Also die Großeltern von den Leuten, die jetzt dort leben, tragen ja hier indirekt eine Mitschuld, wie eigentlich fast alle Deutschen, dadurch, dass man mitgemacht hat, ja, an seinem Platze. Die NSDAP hat nicht umsonst so viele Zuläufer gehabt und Mitglieder und viele Leute, die weggeschaut haben. Und das belastet auch. Ne?
Wie spielt jetzt hier in dieser Region dann auch noch die DDR-Geschichte mit rein? Also ja. Das hat ja wahrscheinlich mit Familiengeschichte nochmal zusätzlich was gemacht mit der Aufarbeitung.
Ja, ist richtig. Also wir haben diese doppelte Diktatur kennengelernt hier. Wir sind praktisch, wenn man das so sagen darf, von einer Diktatur in die nächste geschlittert. Parallelen sind also ohne weiteres zu erkennen. Wenn man beide Diktaturen miteinander vergleicht, ob es die Propaganda war in der NS-Zeit, ob es die Übermacht der NSDAP war oder die spätere Übermacht der SED gewesen ist. Wenn man jetzt schaut, wie sah das aus nach 1945 mit der Entnazifizierung, da war ja keiner Nazi. Es gab keine Nazis 1945. Der einzige Nazi war Hitler selbst und der war tot. Also Nazi wollte keiner mehr sein. Angeblich waren alle unter Druck, standen unter Druck und haben nur das gemacht, was sie machen mussten. Und wie sah das nach 1990 aus? Da war das ähnlich. Auch die Leute, die vorher in der SED waren, waren auf einmal die Verfolgten. Also nach 1990 waren in der DDR fast alle Opfer oder sahen sich in der Opferrolle.
Aber die Deutschen sehen sich ja gerne in der Opferrolle. Das sieht man ja jetzt auch. Die Themen, die jetzt in der NS-Zeit thematisiert sind, sind oftmals Flucht und Vertreibung, Bombenkrieg und sowas. Aber diese Ursachen bis 1933 zu ziehen, nämlich dass das einfach auch alles viel früher begann, indem man Menschen verfolgt hat und in die KZs gesperrt hat, das wird dann oftmals vergessen.
Ja, man kann hier oder muss hier in der Weimarer Republik sicherlich anfangen, dass hier etwas begann und auch sicherlich die Parallele verlorene Erster Weltkrieg, Versailler Vertrag und all das, was dann kommt, die Radikalisierung dann in den Jahren danach, das sind Dinge, glaube ich, die muss man natürlich auch sehen.
Ich höre das total oft in meiner Recherche jetzt hier, dass man politisch neutral sei. Hat das was damit zu tun, dass man sich nicht in so einer Dorfgemeinschaft vielleicht auch ja zu sehr politisch positionieren will, weil man schlechte Erfahrungen damit gemacht hat?
Ja, ich glaube, das ist das eine. Das zweite, es existiert, glaube ich, auch eine Angst, dass man vielleicht schief angeguckt wird, aber nicht nur das schief angucken, sondern eben vielleicht, dass es vielleicht sogar Übergriffe geben könnte. Vielleicht auch, dass man sich selbst auch irgendwo belastet sieht durch die eigene Familie.
Aber haben Sie das Gefühl, dass es gut ist, sich die eigene Familiengeschichte oder die eigene Dorfgeschichte anzugucken?
Naja, unbedingt. Also was damals geschehen ist, können wir nicht rückgängig machen. Das ist geschehen. Wir können nur daran erinnern und wir können über dieses Gedenken versuchen, dass sowas in der Gegenwart nicht wieder geschieht. Aber es passiert immer wieder.
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sei auch in dieser Region ein Thema, sagt Theil. Wie sich auch bei den Protesten gegen eine neue Erstaufnahmeunterkunft für Geflüchtete und Asylsuchende zeigt.
Es ist ja leider eine Realität, dass wir hier gerade auch in der Uckermark einen sehr hohen Prozentsatz AfD-Wähler haben. Das heißt, das rechte Gedankengut ist offensichtlich vorhanden hier in der Uckermark. Die Propaganda, die hier betrieben wird, unterscheidet sich teilweise sehr wenig von der alten Propaganda im Dritten Reich. Ich finde es schade, dass die AfD hier sehr, sehr völkisch agiert und nicht gelernt hat aus der Geschichte. Aber ich glaube, es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, zu DDR-Zeiten gab es keine Rechtsradikalen. Also die gab es da ja auch. Die gab es unterschwellig in Ost und West ja weiterhin. Und sie haben sich entwickelt. Und schlimm ist natürlich, dass die junge Generation, die nachgewachsen ist, teilweise auch wieder dieses Gedankengut verinnerlicht hat.
Jürgen Theil will seine Schüler mit Wissen stark machen. Das ist seine Hoffnung. Wenn junge Menschen die Geschichte ihrer Orte kennen, haben sie auch einen Blick dafür, wenn sich Geschichte von Abwertung, Ausgrenzung und Unterdrückung anfängt zu wiederholen. Mittlerweile leben auch viele Polen in und um Hohengüstow, wie die Familie Jentsch aus Gorzów-Wielkopolski, dem ehemaligen Landsberg an der Warte, unweit der deutsch-polnischen Grenze. Sie haben im 130 Kilometer entfernten Kleino, einem Nachbardorf von Hohengüstow, eine Wohnung gekauft. Die beiden grauen Wohnblocks aus den 1960er Jahren wirken wie abgeworfen im Nichts. Verbunden mit der Welt nur durch eine schmale Straße, die sich erstmal endlos durch die Felder mit Windkraftanlagen schlängelt. Vater Kamil Jentsch hat mich aus Prenzlau mitgenommen mit dem Auto. Er musste seinen neunjährigen Sohn Alan vom Klavierunterricht einsammeln. An der Wohnungstür werden wir schon erwartet.
Oh. Hallo.
Freut sich.
Ja.
Ja, du, hallo. Wie heißt der denn?
Sandy.
Chihuahua Sandy springt an mir hoch und wackelt mit dem Po. Die fünfjährige Laura hat sich hinter den Jacken an der Garderobe versteckt und verschwindet dann mit ihrem Bruder ins Kinderzimmer.
Melanie.
Okay.
Kalina. Hallo. Mich auch sehr.
Kamil und Kalina Jentsch sind beide Mitte 30, sportlich. Kalina hat lange schwarze Haare, die sie sich aufgeregt hinters Ohr schiebt, als sie mich ins Wohnzimmer führt. Alles ist liebevoll renoviert. Kalina legt einige Seiten mit Notizen auf den weißen Esstisch.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
Oh, ich weiß, wie ich spreche und ich weiß, dass es ist ganz wichtiger Thema.
Okay.
Kalina schiebt ihrem Mann die Notizen hin und tippt mit dem Finger auf einen Satz. Kamil schaut ratlos auf die deutschen Formulierungen. Kalina liest.
Es scheint uns sehr wichtig, dass die polnische Expertise dazu kommt. Wie sehen Sie das?
Alle po polsku też jest okay.
Wir alle drei wissen, wie schwer die Sprache des anderen ist und einigen uns auf deutsch-polnisches Mischmasch. 2017 haben Kamil und Kalina die Wohnung gekauft. In den zwei Wohnblocks leben nur polnische Familien. Alles war ziemlich runtergekommen. Dafür war der Preis so günstig, dass sie dafür in Polen niemals hätten Eigentum erwerben können. Zu dieser Zeit arbeitete Kamil als Logistiker bei Berlin, später in Prenzlau. Die Abende verbrachte er in Kleinow und renovierte. Zwei Jahre später zogen Kalina und die Kinder hinterher. Sie mögen die Stille.
Aber das gefällt uns.
Echt?
Ja.
Nicht zu viele Autos, nur unsere.
Ja. Parkplätze.
Ja, Parkplätze, wir haben einen Garten, haben alles, Garage, alles hier ist super.
Ja, und die Kinder haben Freunde daneben, also alles perfekt.
Kamil wirkt etwas müde. Er war gestern noch mit seinen Kumpels von der Freiwilligen Feuerwehr Hohengüstow spontan in einem Club in Szczecin, in Stettin. Mit dem Auto braucht man 40 Minuten in die Hauptstadt der polnischen Wojewodschaft Westpommern. Wie kam er eigentlich zur Feuerwehr?
Die Feuerwehr hat per Anzeige Kinder für die Jugendfeuerwehr gesucht. Alan wollte unbedingt mitmachen. Und da haben sie mich auch gefragt. Erst wollte ich nicht. Ich hatte dazu keinen Bezug. Aber dann haben sie gesagt, dass sie Polen suchen, die bei Unfällen übersetzen können, weil da niemand Polnisch spricht. Und auf der Autobahn nach Stettin gibt es immer wieder schwere Unfälle. Und so hat es eben angefangen.
Leute wie Kamil Jentsch werden bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hohengüstow dringend gebraucht. Das hat schon Bürgermeister Peter Gerhard erzählt. Denn die Einsätze finden überwiegend auf der Autobahn Richtung Polen statt. Da ist es gut, wenn jemand beide Sprachen versteht. Früher hatte die Feuerwehr in Hohengüstow vielleicht 50 Einsätze im Jahr. Heute sind es schon über 100. Viele davon schwer. Menschen retten, sie aus Autos schneiden, kommt regelmäßig vor. Das verbindet. Dazu ist die Feuerwehr der einzige Ort, an dem sich die Hohengüstower noch treffen können. Durch sie ist Kamil angekommen in Deutschland, aber auch Kalina hat ihren Weg gefunden. Sie singt in der Gemeinde im Chor und arbeitet mittlerweile als Anwaltsgehilfin.
Sehr wichtig für uns, denn die Leute sehen uns, nicht nur zu Hause. Sehen, wir sind normal.
Wir arbeiten, ne?
Ja.
Dass wir machen was.
Warum sagst du, dass die sehen, dass ihr normal seid? Ist es in der Region so, dass erstmal alle beäugt werden, erstmal alle angeguckt werden, die fremd sind?
Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass uns jemand schief angeguckt hat. Es war trotzdem wichtig, dass wir hier arbeiten, uns integrieren. Ich zum Beispiel bin sehr introvertiert. Für mich war das wichtig, dass ich, ja, so freundschaftlich aufgenommen worden bin.
Für Kalina sei das fast etwas überraschend gewesen, erzählt sie. Und das hat mit ihrer Familiengeschichte zu tun.
In meiner Familie sind im Zweiten Weltkrieg so schlimme Dinge passiert, dass meine beiden Großmütter darüber nie sprechen wollten. Besonders die eine nicht. Das muss absolut traumatisch gewesen sein. Von der anderen weiß ich nur, dass ihre Familie zur Zwangsarbeit verschleppt wurde. Hier in der Nähe, irgendwo bei Prenzlau. Und meine Großmutter wurde dann auch im Zwangsarbeitslager geboren. Ihre Mutter musste trotzdem arbeiten. Meine Oma hatte niemanden, der sich um sie kümmerte. Dabei war sie noch ein Baby. Diese Zeit hat meine Oma für ihr Leben geprägt. Sie hat mir erzählt, dass sie sich ein Leben lang nicht gewollt gefühlt hat. Später hat sie dann versucht, für die Zeit eine Entschädigung zu bekommen. Aber die deutsche Bürokratie war sehr kompliziert. Man hat sie von einem Amt zum nächsten geschickt. Mit immer neuen Dokumenten sollte sie beweisen, dass ihre Geschichte auch echt ist. Aber vieles war nicht mehr da. Zum Glück hat sie noch das Arbeitsbuch meiner Urgroßmutter gefunden und einige Fotos aus dem Lager.
Und haben Sie denn dann eine Entschädigung bekommen?
Ja, aber sehr wenig, weil eben viele der nötigen Dokumente fehlten. Die waren irgendwo vernichtet worden.
Und das war dann wahrscheinlich nochmal ein Schmerz, oder? Dass das nicht anerkannt wurde, dass man dann noch ganz viel beweisen musste.
Ja, das war sehr schwer für sie. Was genau sie erlebt hat, weiß ich nicht. Aber es war dieser tiefe Schmerz und diese Traurigkeit, die in ihr war.
Bist du damit aufgewachsen, mit diesem Schmerz?
Ich glaube, die Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg haben meine Familie geprägt. Das habe ich als Kind schon gespürt. Aber natürlich auch die aus dem Ersten Weltkrieg. Äußerlich funktionierten die Urgroßeltern und Großeltern normal, aber trotzdem waren sie nie glücklich, waren sehr hart zu ihren Kindern. Und diese Gefühle werden ja von Generation zu Generation weitergegeben. Immer ein bisschen weniger, aber etwas bleibt.
Für die Großmutter sei es schwer zu ertragen gewesen, als Kalina und Kamil in die Nähe von Prenzlau zogen. Auch sie hatten lange überlegt, aber die Vorteile überwogen. Trotzdem ist die Familiengeschichte auf einmal hier wieder sehr präsent. Anders als für viele deutsche Nachbarn. Für sie ist der Gedenkstein und damit das Erinnern an den namenlosen polnischen Zwangsarbeiter, der von den Nazis ermordet wurde, extrem wichtig.
Es wäre sehr schön, wenn die Menschen hier sich auch mal mit dem auseinandersetzen würden, was die Polen unter den Nationalsozialisten erleiden mussten. Dass uns das alles bis heute sehr stark prägt, persönlich, aber auch als Nation. Und besonders glücklich würde es uns machen bei denen, die hier Freunde geworden sind.
Nicht länger verdrängen, wie Hohengüstow sich der NS-Vergangenheit stellt. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich und dankt fürs Zuhören Melanie Longerich.